ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Name:
Samu Darian.
Geburtstag:
10. August 1974.
Also, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Vielen Dank, danke.
Geburtsort:
Slowengradec. Das ist ein kleiner Ort in Slowenien, Richtung der österreichischen Grenze.
Also, spannender Geburtsort haben wir hier nicht so oft. Profession:
Ich leite gerade ein Programm, das Allerland heißt. Ein Programm für Kultur und Beteiligung in Dörfern und Kleinstädten auf dem Land in ganz Deutschland.
Was treibt Sie an?
Ja, das sind durchaus unterschiedliche Sachen. Ich würde sagen, im Privaten ist es eher eine Sicherheit, eine Kontinuität, was wichtig ist. Und im Beruf ist es schon die Neugierde auf Neues und ja, der Gedanke, die Hoffnung, etwas gestalten, etwas bewirken zu können.
Das gilt aber auch fürs Private, oder? Da möchte man ja auch was gestalten und bewirken.
Ja, unbedingt, unbedingt. Ich habe nur gesehen, dass Kontinuitäten da ganz wichtig sind. Dass man irgendwie eine Basis hat, von der man aus dann starten kann. Und das ist eine gute Basis braucht in beiden.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Dann kann man auch in die Neugierde wieder anders starten und sie ausleben. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
In Leipzig.
Und welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Das ist ein Song von Bernadette Hengst. Der heißt Triebsees, ich kann deine Zukunft sehen. Und ja, den haben wir in unserem Programm in verschiedenen Orten gespielt. Und der berührt mich jedes Mal. Und auch das Prinzip dahinter, wie dieser Song entsteht, ist ganz toll.
Darüber werden wir später nochmal ausführlich sprechen, wenn wir dann den Song auch hören. Welches Buch hat Sie denn zuletzt bewegt?
Wolf von Sascha Stanisic. Das habe ich jetzt im Sommer gelesen im Urlaub. Und auch noch andere Freunde, andere Familienmitglieder. Auch mein Sohn hat es gelesen. Und ja, wir sind da ganz gut ins Gespräch gekommen über das Buch und was da so beschrieben wird.
Was für Themen haben sich da aufgemacht in Ihrer Familiendiskussion?
Naja, in dem Buch, da geht es um zwei Jungs, die in einem Ferienlager sind, zum Teil ein bisschen unfreiwillig. Da kommen dann so Themen auf, die ich noch ganz gut kenne aus meiner Jugend. Also auf der einen Seite so dieses Gefühl, wenn man jung ist, ein junger Erwachsener, man kann viel erreichen, man kann viel machen, große Energie ist da. Und auf der anderen Seite aber auch Sorgen.
Wo ist überhaupt mein Platz? Wer will mich überhaupt?
Ja, sowas. Und Hänseleien und dass man im Grunde Gruppendruck spürt und so weiter. Und dieses Buch beschreibt das wahnsinnig toll. Und ich finde, das sind so Themen, wo man mit jungen Leuten ganz gut ins Gespräch kommen kann.
Wie beginnt bei Ihnen der Tag?
Ah, unter der Woche mit Routine. Bei uns klingelt der Wecker um 5.45 Uhr, dann... Ja, dann haben wir ein bisschen Zeit mit meiner Frau, mit Kaffee ein bisschen in den Tag zu kommen. Dann wecken wir die Kinder, dann wird gefrühstückt, dann fahren wir mit der Straßenbahn, mit dem Fahrrad in die Büros, in die Schulen. Und am Wochenende natürlich anders, da haben wir ein bisschen mehr Zeit, können uns ein bisschen mehr Zeit lassen.
Wie sieht's da denn aus?
Ach, da haben wir über die letzten Jahre tatsächlich ja, uns auch Kaffee und Kakao ins Bett geholt und mit den Kindern dann Figarinos Fahrradladen gehört, hier eine Produktion, auch das MDR, wir lieben das. Und,
ja, da sind Sie nicht alleine.
Ja, haben das. Ja, verfolgen das seit Jahren jetzt.
Was wäre das Leben ohne Long John Silver?
Das
diesen
stimmt.
Wunderbaren, verfressenden und hochintelligenten Kater.
Der stimmt. Und diese Freundschaft der beiden.
Ja. Ach, wollen wir eigentlich jetzt nicht einfach Figarino hören? Eine Runde. Gut, wir schlagen einen großen Bogen. Nämlich kommen von Figarinos Fahrradladen zu Ihrer Arbeit. Sie leiten seit 2023 das bundesweite Förderprogramm Allerland. Sie haben es schon gesagt, das ist ein Programm des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat und der Bundeszentrale für politische Bildung. Das klingt jetzt alles irgendwie ganz groß und ganz abstrakt. Vielleicht können Sie erst mal erklären, was sich hinter Allerland überhaupt verbirgt, was das ist.
Das ist ein Förderprogramm. Sie haben es schon gesagt, der Bundesregierung, mehrere Ministerien, die Bundeszentrale stehen dahinter. Und wir fördern deutschlandweit Kultur und Beteiligung, und zwar in Dörfern und kleinen Städten auf dem Land. Weil viele Leute beschreiben, dass die Situationen sich zum Teil ein bisschen verändern in Dörfern. Zum Beispiel wird Einsamkeit ein größeres Thema. Das heißt, die Leute, es gibt viele Beschreibungen von Leuten, die aus Dörfern rein und raus pendeln jeden Tag zur Schule, zur Arbeit und dass man sich gar nicht mehr so selbstverständlich im Alltag trifft. Oder dass Gemeinschaftsaktivitäten weniger werden. Das, was früher so ein Dorffest war, was viele Leute auf die Beine gestellt haben. Oder der lokale Verein, wo ein schönes Bild immer der Opa mit dem Enkel gemeinsam jede Woche Musik gemacht hat. Aber auch Situationen, wo man sieht, dass weniger miteinander geredet wird, dass so ein bisschen diese Selbstverständlichkeiten nicht mehr da sind. Und da bietet Allerland einen Rahmen in verschiedenen Regionen in Deutschland, von Nord bis Süd und Ost und West, in Landkreisen nicht Kultur aufs Land zu bringen, sondern zu schauen, was sind denn die Ideen vor Ort? Wie kann man mit Kultur da wieder was verändern, mehr Gemeinschaft schaffen, mehr Leute zusammenbringen? Da gibt es tolle Ideen, das ist die gute Nachricht. Es gibt wahnsinnig gute Ideen und Menschen, die dahinter stehen. Und wir schaffen mit dem Allerland-Programm einen Rahmen über mehrere Jahre hinweg. Wir sind gestartet mit 100 Regionen im letzten Jahr und haben daraus jetzt 30 ausgewählt, die wir langzeitig bis zum Jahr 2030 fördern.
Ich würde jetzt gerne auf die Anfänge von Allerland gucken, weil Sie haben jetzt, glaube ich, Sie sind schon voll tief eingetaucht. Ich stelle mir jetzt vor, ich darf so ein Förderprogramm leiten. Ich habe eine Summe X zur Verfügung und jetzt suche ich danach, wie ich dieses Geld klug einsetzen kann, nachhaltig einsetzen kann. Wie haben Sie dann eigentlich angefangen?
Wir haben uns erstmal angeschaut, was ist eigentlich passiert, was gab es schon die letzten 10 Jahre. Und da gibt es ja schon viele Förderprogramme des Bundes, verschiedener Bundesländer, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Da haben wir uns angeguckt, was hat gut funktioniert bei den einzelnen Programmen, wie zum Beispiel ein Programm als Landkultur des Landwirtschaftsministeriums des Bundes. Das hat so versucht, Projekte mit Investitionen zusammenzubringen, also investive Maßnahmen, wo man was umbaut und gleichzeitig Projektarbeit. Oder Programm Trafo der Kulturstiftung des Bundes, das ich auch leiten durfte.
Genau. Ich wollte gerade sagen, da kommen wir nochmal drauf dann.
Da haben wir gesehen, dass es gut ist, im Grunde langzeitig zu fördern, in verschiedenen Phasen und da auch im Grunde gut zu begleiten. Und diese verschiedenen Aspekte haben wir dann zusammengetan und gesagt, am besten ist es doch, wenn man ressortübergreifend zusammenarbeitet, also die Erfahrung aus verschiedenen Ministerien, aus verschiedenen Bundesländern zusammenbringt und gleichzeitig aber auch diese einzelnen Elemente eines Programms so gestaltet, dass man im Grunde das Beste aus verschiedenen Programmen zusammenführt.
Und dann haben Sie ja, wenn ich das richtig in Erinnerung und richtig verstanden habe, erstmal Fragebögen verteilt und Interviews geführt und das über die Landesministerien verteilt an die verschiedenen Regionen, richtig?
Wir sind schrittweise vorgegangen in diesem Programm, weil ich glaube, wenn man nicht nur einzelne Projekte fördern möchte, sondern tatsächlich in die Strukturen ran möchte, dann braucht das Zeit und man braucht so ein bisschen ein schrittweises Vorgehen. Und wir sind im Jahr 2023 auf die Bundesländer zugegangen. Und da jeweils in den 13 Flächenländern 2 Ministerien und haben gefragt, wen kennt ihr denn? Wer sind geeignete Akteure in den Regionen? Wen empfehlt ihr für dieses Programm? Und dann haben diese Bundesländer Auswahlverfahren organisiert. Das war eine tolle Zusammenarbeit. Und dann wurden daraus 97 Regionen uns vorgeschlagen, die wir dann ein Jahr fördern durften in so einer Entwicklungsphase, einer Anschubfinanzierung. Da sollten gute Ideen und Konzepte entwickelt werden.
Also Sie hatten dann diese 97 Regionen und die haben ein bisschen Geld bekommen, damit Sie dann ein Konzept entwickeln, das längerfristig tragen könnte.
So ist es, genau. Wir haben ein Jahr lang den Regionen Zeit geben dürfen und Mittel, 40.000 Euro pro Region, damit gute Ideen entwickelt werden, aber vor allen Dingen auch Partnerschaften entstehen. Das ist total wichtig, dass verschiedene Akteure, verschiedene Leute, Vereine, Initiativen, also Menschen aus der Zivilgesellschaft, aber auch Städte, Gemeinden, Landkreise, Mitarbeiter da, zusammenkommen und sich überlegen, was ist denn unser Thema? Worum wollen wir uns kümmern in den nächsten Jahren und was sind gute Ideen? Wie kann man da ansetzen?
Das bedeutet doch aber, dass Sie bei Allerland dann nicht einfach nur der jeweiligen Kommune die 40.000 in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, ja macht mal, sondern Sie haben sich diese Kommunen selbst auch angeschaut, haben mit den Menschen gesprochen und dann letztendlich, so stelle ich es mir vor, einen Rahmen auch entwickelt, wie man denn nun dieses Konzept dann entwickeln kann, richtig?
Das kann man natürlich nicht machen, also aus Leipzig heraus mit 97 Regionen. Wir haben uns da Unterstützung geholt. Wir haben uns da Experten zur Seite geholt, sogenannte Prozessbegleiter, die im Grunde diese Region unterstützt haben bei diesen Prozessen, weil es ist nicht so ganz einfach.
Was heißt denn das konkret? Also ich bin jetzt ein Prozessbegleiter und ich unterstütze eine Region X dabei, dieses Konzept zu entwickeln. Ja. Was haben die denn gemacht?
Auf der einen Seite wurden Konzepte entwickelt, das heißt, man musste sich zusammensetzen, man musste erstmal gucken, sich einigen auf ein Thema. Was ist im Grunde das wichtigste Thema? Wollen wir uns mit dem Thema Jugend beschäftigen? Das heißt, jungen Leuten sagen häufig, uns fehlen Orte. Ist das ein Thema, wo wir ansetzen wollen? Oder ist es eher das Thema der Begegnungsorte? Und dann wurden Ideen zusammengetragen. Und das Tolle aber mit diesem einen Jahr, was wir hatten, wir konnten auch Mittel zur Verfügung stellen, um Sachen auszuprobieren. Weil man kann sich ja wahnsinnig gute Sachen überlegen, aber weiß nicht ganz genau, funktioniert das. Und in diesem Jahr der Förderung, dieser Entwicklungsphase, wurden in 97 Regionen deutschlandweit auch Sachen schon erprobt.
Also so kleine Testluftballons.
Genau, genau. Um einfach zu gucken, was funktioniert, wie kommt es an, kann ich damit begeistern, hole ich Leute da ab? Und das ist dann alles eingeflossen in ein Konzept, was dann bei uns eingereicht worden ist und worüber dann Jurys entschieden haben, die gesagt haben, oh, wo sind denn die Ideen, die uns am meisten überzeugen?
So, und schlussendlich haben sich also all diese 97 Regionen auch beworben. 30 Projekte wurden dann ausgewählt. Darunter 6 aus Mitteldeutschland. Ich möchte jetzt nicht alle 6 aufzählen, sondern mir gern mal eins rauspicken. Vielleicht auch eins, das Sie selber besucht und sich angeschaut haben. Ich würde Ihnen vorschlagen, wir nehmen den Landkreis Altenburger Land.
Ja.
Über Altenburg heißt es ja immer, bis dahin würde die finanzielle Gießkanne von Thüringen sowieso nicht reichen. Also eben dann auch nicht fürs Altenburger Land. Deshalb meine erste Frage, als Sie dann dort waren, was haben Sie da erlebt?
Ja, das war sehr eindrücklich. Also wir haben, warum war ich dort? Wir haben uns überlegt, wenn viele Menschen jetzt ein Jahr lang an solchen Konzepten arbeiten, dann kann man das nicht nur aufgrund von einem Papier entscheiden. Deswegen sind wir hingefahren. Man könnte, aber wir haben gesagt, um das einfach richtig zu begreifen, sind wir hingefahren mit der Jury. Dann waren wir mal 3 Stunden vor Ort und das Beeindruckende überall in ganz Deutschland, da wo wir waren, war, es waren viele Menschen vor Ort, die sich an einem Dienstagvormittag die Zeit genommen haben, zum Beispiel die Ideen vorzustellen, die sie haben und auch zu zeigen, wer steht denn dahinter. Und im Altenburger Land kann ich mich sehr gut daran erinnern, da waren wir, sind wir gestartet in Nobitz. Da wurde so eine Idee vorgestellt, nämlich ein Begegnungstisch. Da stand auf dem Parkplatz eines Supermarktes zwischen Rewe und Penny stand ein Tisch. Und das hatten sie ausprobiert, solche Begegnungstische aufzubauen in verschiedenen Orten, wo einfach eingeladen wird, da steht ein bisschen Essen, da steht ein bisschen Getränke, da sitzen Menschen, die einladen zum Gespräch, die, die vorbeikommen.
Egal zu welchem Thema?
Ja, die Themen waren immer das eigene Lebensumfeld. Wie wollen wir das gestalten? Was sind Zukunftsideen? Was ist uns wichtig? Wie können wir eigentlich besser wieder ins Gespräch kommen? Um diese Themen drehte es sich. Es waren sehr unterschiedliche Leute, die da gesessen haben an diesem Tisch. Und das war eine sehr einfache Idee, aber sehr, sehr wirkungsvoll, wie uns beschrieben worden ist. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass es funktionieren kann, wenn tatsächlich viele solche Tische, solche Gelegenheiten geschaffen werden, dass Menschen wieder zusammenkommen und die Hürden erstmal relativ klein sind. Und man schaut, okay, wie kommen wir denn wieder zusammen, auch wenn die Meinungen vielleicht auseinandergehen.
Schaffe ich das auch im Winter und im Herbst, der jetzt ansteht? Also jetzt mal ganz praktisch, ja, im Nieselregen bleibe ich da nicht stehen und sitze ich auch nicht gerne und
Eindeutig, ist ein Sommerformat für den Frühling und für den Sommer. Aber das ist nur eine Idee im Altenburger Land. Die wollen auch über den Landkreis hinweg andere Orte stärken, Initiativen mit reinholen. Es ist ein großes Netzwerk da entstanden. Also das ist eine Idee, die uns aber präsentiert worden ist und die uns überzeugt hat.
Jetzt wurde mir erzählt, dass Sie immer einen großen Umschlag mitgebracht haben bei solchen Begegnungen, den Sie dann auf den Tisch gelegt haben. Und da konnte man eine Karte rausziehen. Was hat es denn damit auf sich?
Ah, das war im Vorfeld. Also war nicht bei den Reisen, sondern im Vorfeld haben wir die interessierten Regionen zusammengerufen und zusammengeholt, weil es auch, was total wichtig ist, so einen deutschlandweiten Austausch hinzubekommen. Das haben alle Leute immer gesagt, oh, das ist total inspirierend, wenn ich in Bayern wohne, dass ich mal höre, wie sieht es denn in Schleswig-Holstein aus? Oder wenn ich in Sachsen bin, was machen denn die Niedersachsen? Und bei diesen sogenannten Entwicklungswerkstätten, das waren immer sehr bunte Veranstaltungen, haben wir auch Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die erfahren sind in solchen Kulturprojekten, die einladen, die beteiligen. Also die nicht quasi sagen, ich will meine Kunst aufs Land bringen oder irgendwo hinbringen, sondern die Projekte machen, wo die Menschen selbst anfassen können, selber machen können und so weiter. Beteiligungsprojekte. Und da haben wir dann solche Umschläge quasi entwickelt, wo diese Ideen drin waren. Und alle, die daran interessiert sind, konnten sich im Grunde so eine Idee aussuchen und das mal ausprobieren. Das war der große Mehrwert, dass bei diesen Veranstaltungen dann selbst ausprobiert werden konnte. Da wurde dann gesungen, es wurden kurz Theaterstücke inszeniert und so weiter. Also wirklich, man ist ins praktische Arbeiten gekommen.
Das hilft ja immer, ne? Also es bringt die Menschen sofort zusammen. Sie haben jetzt erzählt, dass Sie sich diese Projekte mit den Jurys alle auch angeschaut haben. Sie haben nicht alle 97 Regionen besucht, aber ich glaube, um die 40 waren es doch.
Genau. Es haben sich 77 beworben, den 97, die wir gefördert haben in der ersten Phase. Also nicht alle haben den letzten Schritt dann gemacht, aber das war auch so gedacht. Die wurden alle bereist von 4 Jurys und ich war bei ungefähr 40 dabei. Ja.
Und bei diesen 40 quer in über ganz Deutschland verteilt, was würden Sie sagen, sind die Themen tatsächlich, die Sie jetzt angerissen hatten, ne? Einsamkeit, Begegnungsort und so weiter, sind die in Ost und West, Nord und Süd im Grunde sehr vergleichbar, sehr ähnlich? Oder haben Sie tatsächlich Unterschiede festgemacht? Ich bleibe jetzt bei unserer leidigen Ost-West-Debatte, also zwischen Ostdeutschland und den alten Bundesländern.
Ich muss sagen, dass die Themen sich wirklich ähneln. Nord, Süd, Ost, West. Also diese Themen, die ich gerade gesagt habe, dass die Jugend...
Eine Stadt.
Dass sie wirklich sagt, wir bräuchten eigentlich wieder Orte, wir bräuchten wieder Freiräume, um selber was zu machen. Dieses Thema der Begegnung ist ein zentrales Thema und das findet sich überall wieder. Aber natürlich sieht man, dass die Voraussetzungen zum Teil in Nord, Süd, Ost, West, die strukturellen Voraussetzungen und sowas sehr unterschiedlich sind. Aber die Themen sind eigentlich vergleichbar. Und deswegen haben wir auch den Eindruck, dass man gut voneinander lernen kann, wenn man Ideen entwickelt, was kann man da denn machen?
Und welchen Effekt hat es aus Ihrer Sicht, dass der Osten Deutschlands ja deutlich, deutlich dünner besiedelt ist als der Westen? Also ich habe jetzt eine Zahl gehört. Ich glaube, wir hätten im Osten halb so viel Bevölkerung wie 1905 und im Westen wäre es das Doppelte oder sogar das Vierfache, nageln Sie mich nicht fest. Also jedenfalls eine sehr heftige Ungleichverteilung und das betrifft ja gerade die ländlichen Räume. Ist es dann nicht schon so, dass ich im Osten ganz andere Schwierigkeiten habe, wenn ich Menschen zusammenbringen möchte, wenn diese Menschen sozusagen kaum mehr da sind oder eben 30 Kilometer entfernt im nächsten Dorf?
Ja, ich glaube, das, was Sie sagen, diese Wege, die weit sind, nicht nur rein geografisch, sondern auch im Grunde zum nächsten zentralen Ort, wo dann irgendwie eine Bibliothek ist oder sowas. Also im Grunde da, wo Angebote da sind, das ist ein Riesenthema. Das ist im Osten, aber auch in manchen westlichen Bundesländern ein Thema, wo die einfach dünner besiedelt sind, die sogenannten strukturell schwächeren Regionen. Das ist ein Riesenthema. Wie schafft man es, dass nicht nur an bestimmten Orten dann etwas stattfindet, sondern dezentral, lokal, da, wo die Menschen wohnen, in einem Dorf, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist von anderen größeren Städten oder Mittelzentren. Und das ist aber gerade das Thema, was wir uns anschauen wollen mit Allerland, weil es geht ja wirklich darum, dass vor Ort bei mir was passiert.
Genau, dass ich da also dass ich aus der Haustür trete und irgendwie Möglichkeiten habe, jemandem zu begegnen, was mit jemand anderem zu gestalten.
Genau.
Und nicht wieder einen Fahrtweg mehr habe, was ja Menschen auf dem Land eh immer haben. Also da würde ich gerne noch tiefer mit Ihnen eintauchen. Ich möchte vorher aber auf Ihren Musikwunsch zurückkommen.
Ja.
Bernadette Hengst, Sie hatten gesagt, da gibt es diesen Song, den Sie auch immer mitgenommen haben. Ja, der Sie immer wieder berührt. Sie haben vorher schon erzählt, dass der auch viel auslösen kann, wenn Sie ihn dann mitbringen. Aber was löst er in Ihnen aus?
Ich muss mal kurz beschreiben, wie dieser Song entstanden ist. Und Bernadette Hengst ist eine dieser Künstlerinnen bei uns in diesem Umschlag, wo wir sagen, guckt euch das mal an, wie sie arbeitet. Bernadette Hengst ist eine Künstlerin, eine Musikerin, die wohnt in Berlin und arbeitet aber deutschlandweit mit unter anderem einem Prinzip. Und zwar gründet sie regional an einem Dorf, in einer Stadt, dezentral Chöre für eine bestimmte Zeit und sammelt da bei diesen Menschen, die bereit sind zu sagen, ja, ich will da mitmachen, Themen ein. Das können Hoffnung sein für die Zukunft, das können Beschwerden sein. Dann entsteht ein Beschwerdechor.
Ja, in Sachsen gab es ja auch den Meckerchor rund um die Landtagswahl. Genau. Das wäre dann so ein Pendant.
Das wäre so ein Pendant, genau. Es gibt aber auch im Grunde sowas wie Regionalchöre, wo man sagt, okay, was ist denn das Besondere an dem Ort, wo ich gerade lebe? Und das hat sie auch 2020, glaube ich, in Triebsees gemacht. Triebsees ist eine kleine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, 2500 Einwohner. Und im Rahmen einer Kulturveranstaltung war sie da und hat mit den Leuten vor Ort einen Song entwickelt, Triebsees, ich kann in Zukunft sehen, wo erstmal das passiert, dass verschiedene Leute zusammenkommen und sich irgendwie auf den Inhalt einigen müssen. Also man braucht eine Einigung von verschiedenen Meinungen. Was wollen wir denn da jetzt singen? Was aber noch passiert, ist, dass sie es gemeinsam dann singen. Und da passiert natürlich, dass sie emotional auch dahinter stehen. Also nicht nur inhaltlich, sondern emotional auch eine Sache mittragen. Ich finde, das hört man bei dem Song. Das sieht man auch, wenn man sich das Video anschaut. Da sind nämlich die ganzen Leute dann im Bild, die dahinter stehen. Es ist ein wunderbares Prinzip, finde ich, für das, was Kultur kann. Nämlich Menschen zusammenbringen, verschiedene Meinungen quasi aushalten, lernen und aber auch miteinander spüren, miteinander verbessern.
Genau, das hören wir uns jetzt auch an.
Ich hab nichts in Berlin verloren, mein Herz hängt zwischen deinen Toren. Du bist mein Heim und spätes Glück, die Liebe auf den zweiten Blick. In den Freiluftgalerien ist Platz für deine Utopien. Das Trebelcafé gibt es schon für alle, die hier gerne wohnen. Triebsees, Triebsees, ich kann deine Zukunft sehen. Bald wirst du nicht mehr so leer rumstehen, denn Triebsees, Triebsees, bevor du vom Wind verwehst, halte ich dich fest, denn ich kann deine Zukunft sehen. Triebsees, 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 Triebsees.
Also, wir sind jetzt gedanklich eingetaucht in die Welt von Triebsees. Sie haben schon gesagt, als Bernadette Lehengst dort war, hat sie den ganzen Ort bespielt, eine ganze Woche lang. Was war da los?
Nicht sie alleine, sondern da war ein anderer Künstler dabei oder Urbanist, wie er sich selbst nennt, Tom Anton. Und die haben so mit verschiedenen Leuten, Akteuren, Kulturmachern quasi sind eingeladen worden von der Dorfgemeinschaft, von der Stadtgemeinschaft dort. Auch der Bürgermeister stand dahinter und das Thema war, hier sind viele Leerstände mitten in der Stadt. Da stehen Häuser leer, da stehen alte Läden leer und so weiter. Die haben dann versucht, mit den Bewohnern vor Ort einfach zu überlegen, was kann man da machen mit Kunst. Da gab es dann so Beispiele, das kommt auch in einem Song vor, es wurde irgendwo Tango getanzt einen Abend lang. Oder da gab es so ein Häkelclub von Menschen in der Stadt, die haben eine ganze Fassade behäkelt, dieser Häuser, die leer stehen. Und was da passiert ist, sind ja zwei Sachen. Das eine ist, dass viele Menschen zusammenkommen und sich mal damit auseinandersetzen und kreativ damit umgehen, also mit dem, was sonst nervt, nämlich leerstehende Häuser.
Und trostlos, ne? Das ist ja eine unglaubliche Trostlosigkeit. Ja. Und da in eine Produktivität zu kommen, ist ja gar nicht so leicht.
Genau. Und dann natürlich irgendwie der Effekt, dass viele Menschen dann zusammenkommen, miteinander reden und so weiter, gute Zeit miteinander verbringen. Und das hält aber auch natürlich nach. Man läuft dann später durch diese Stadt und denkt vielleicht nicht an dieses Haus, was jetzt gerade noch leer steht, sondern da haben wir Tango getanzt. Und das ist natürlich, da verändert sich schon mehr als nur ein Abend.
Und das erzählt Samo Darian, unser heutiger Gast bei MDR Kultur trifft, weil er ist Programmleiter von Allerland. Und da geht es genau darum, nämlich Kultur und Beteiligung aufs Land zu bringen und das Land damit ja freudvoll zu machen, eigentlich, würde ich sagen, Samo Darian. Und für dieses Programm, das haben Sie jetzt schon erzählt, waren und sind Sie ja wahnsinnig viel unterwegs. Und ich habe gedacht, das passt auch irgendwie zu Ihrer Biografie. Also Sie sind in Slowenien geboren, dann am Rand des Ruhrgebiets aufgewachsen und heute leben Sie in Leipzig. Würden Sie sagen, dass Sie so im Unterwegssein zu Hause sind, vielleicht auch im Unterwegssein zwischen verschiedenen Kulturen, Regionen?
Ja und nein. Also ich fühle mich jetzt gar nicht so viel unterwegs, sondern da, wo ich bin jetzt,
da sind Sie.
Da bin ich auch. Das hatte auch für die Station davor irgendwie, ich lebe nicht aus dem Koffer.
Nicht mehr. Ich glaube, da gab es eine Zeit in Ihrem Leben, wo das ein bisschen wilder war, oder?
Ein bisschen mehr während des Studiums, da war ich ein bisschen mehr unterwegs, da hatte ich die Chance, das zu machen. Da war ich in Bayern, habe ich studiert, dann später dann im Ausland. Auf der anderen Seite habe ich natürlich verschiedene Sachen damit erlebt und mitbekommen. Meine Familie, die ganzen Verwandten wohnen in Slowenien. Das ist mein Familienzweig, der auch eine Rolle spielt in unserem Leben. Wir fahren da zweimal im Jahr hin, damit auch meine Kinder und meine Frau das irgendwie mitbekommen und da Kontakte knüpfen und die Verbindung stehen bleibt. Und natürlich auch die anderen Stationen haben immer eine Bedeutung und hinterlassen. Ich habe mehr gelernt dadurch.
Anderes gelernt, Unterschiedliches zusammenzubringen. Sie sind zweisprachig aufgewachsen.
Ja,
ich sage es ganz ehrlich, ich beneide Sie.
Das hat natürlich als junger Mensch, als Jugendlicher hat das genervt quasi. Also meine Eltern haben darauf bestanden, dass wir zu Hause Slowenisch reden und die haben auch nicht geantwortet, wenn ich was auf Deutsch gesagt habe. Ich kam gerade aus der Schule und dann haben die einfach nicht geantwortet.
So, das ist hart.
Ja, aber das hat was gebracht. Dadurch haben meine Schwester und ich die Sprache auch gut gelernt. Sind dann auch in eine slowenische Schule nachmittags gegangen, einmal in der Woche und so weiter. Also das war, es war auch ein bisschen Arbeit, aber es ist ein Riesenschatz.
Wie machen Sie das jetzt mit Ihren Kindern?
Nicht so gut, leider. Also beide verstehen Slowenisch.
Na, das ist ja schon ganz schön viel, oder?
Ja, wir sind dran, sagen wir es so. Und interessieren sich aber auch dafür, das ist das Schöne. Also fangen langsam an, sich dafür zu interessieren.
Also Sie sprechen mit den Kindern Slowenisch?
Nicht durchgehend, nein, nein, gar nicht. Sondern wir sprechen zu Hause Deutsch. Ja. Aber immer wieder versuche ich quasi auch das Slowenische zu reinzuholen, reinzubringen mit meinen Kindern.
Hm. Wow. Stelle ich mir auch intensiv vor in so einem Alltag, das noch mit zu bedenken ab und an, wie man diese Kultur ja, in den Alltag holen kann.
Ganz ehrlich, im Urlaub funktioniert super und im Alltag ist es dann einfach, wird es immer weniger.
Gucken wir nochmal auf Ihre Biografie. Sie sind, wie gesagt, in Slowenien geboren, sind da gar nicht lange gewesen. Ein Jahr, glaube ich, ungefähr.
Ja.
Und dann sind Sie mit Ihren Eltern ins Ruhrgebiet gekommen. Ja. Das ist quasi auch der Rahmen, der Sie dann als Kind und Jugendlicher begleitet hat.
Ja.
Waren Sie dort ein Fremder oder haben sich die Nationen eh bunt gemischt? Mhm. Wie war dieses Aufwachsen?
Mhm. Ich habe das so erfahren, dass es bunt gemischt war. In meiner Klasse waren viele Leute aus Italien, aus Griechenland, aus der Türkei, aus Jugoslawien, so dass das im Ruhrgebiet tatsächlich ja im Alltag war. Also da gab es für mich kein Fremdheitsgefühl, was das betrifft, gar nicht.
So, dann sind Sie dort zur Schule gegangen mit diesen ganz vielen unterschiedlichen ja, kulturellen Einflüssen.
Ja.
Wie haben Sie Stück für Stück so das gefunden, was Sie so interessiert, was Sie gut können, wo Ihr Weg lang führen könnte? Wie hat sich das entwickelt?
Ich hatte das große Glück, in einem Umfeld aufzuwachsen, wo zum Beispiel eine Jugendgruppe entstanden ist. Da war ich so 12, 13, 14 Jahre alt. Das war von den Kirchen getragen, ökumenische Jugendgruppe, die aber junge Erwachsene geleitet haben. Die waren kaum älter als wir, so 4 Jahre. Die haben uns eingeladen, Theater zu spielen. Als junge Leute. Und das waren aber zum Teil aus heutiger Sicht auch wirklich große Produktionen. Wir haben Faust 1 auf die Bühne gebracht, den Kaukasischen Kreidekreis von Brecht, auch irgendwie andere Sachen. Mhm. Und da haben wir wahnsinnig lange und viel dran gearbeitet und irgendwie selbst geschauspielert, aber auch Musik gemacht und sowas. Alles, was man so macht. Und das hat mich herangeführt an die Kultur und hat mir irgendwie gezeigt, wie heute würde ich sagen, wie bereichernd es auch für junge Leute ist, früh damit anzufangen. Damals war es einfach mein Alltag und ich hatte das Glück, da irgendwie mit reinzukommen. Das war so ein Teil dieses Umfelds, in dem ich gelebt habe. Und ein zweiter, der dann auch viel Zeit in Anspruch genommen hat, war, dass ein Freund und ich irgendwann mal von einer Lehrerin auf den fairen Handel aufmerksam gemacht worden sind. Das Prinzip des fairen Handels, also wo man Kaffee ein bisschen teurer kauft und dafür aber die Leute, die das produzieren,
fair
bezahlt werden oder fairer bezahlt werden und dann auch andere Schulen gebaut werden von dem Geld und so weiter. Das hat uns damals wahnsinnig interessiert. Da waren wir 16 Jahre alt und sind mit dieser Lehrerin, haben die überzeugt, fahr uns mal dahin. Das war dann Wuppertal, 30 Kilometer entfernt, sind dann mit ihr hingefahren und haben dann, ich glaube, 50 Kilo Kaffee da eingekauft. Und sie ist fast vom Stuhl gefallen und gesagt, oh Gott, jetzt habe ich die irgendwo hingetrieben. Jetzt haben die ihr ganzes Taschengeld hierfür ausgegeben. Und dann haben wir aber angefangen, das zu verkaufen. Also jeder, der nicht frühzeitig die Tür zugemacht hat von den Nachbarn und sowas, hat einen Kaffee von uns kaufen müssen. Und das hat dann so weiter, ist weitergegangen. Und dann haben wir ein bisschen so einen Vertrieb aufgemacht für faire Handelssachen. Und das hat uns beide natürlich wahnsinnig interessiert, das Organisatorische, aber auch irgendwie das Wirtschaftliche, dass man irgendwie mit Zahlen jongliert und so. Und das sind vielleicht so die zwei Sachen, die...
Die Ingredienzien für das, was Sie heute machen, letztendlich, ja?
Vielleicht, ja. Es ist ja von hinten, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber von hinten betrachtet ist es ja immer so, dass dann der Lebenslauf so sehr stringent aussieht. Wenn man mittendrin steckt, scheint es manchmal eher chaotisch. Aber es
gibt doch diesen schönen Satz, man kann das Leben nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen oder so.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist das wahrscheinlich. Also man steckt drin und denkt, das hat doch alles hier überhaupt keine Ordnung, keine Struktur. Und im Nachgang denkt man, es hätte ja nie anders kommen können, was ja genauso illusorisch ist.
Und das waren aber vielleicht die zwei Zutaten, die jetzt gerade mich weiter interessieren und auch meinen Berufsalltag prägen, ja.
Wenn ich jetzt diesen riesen Bogen schlage von diesem Jungen, den ich mir jetzt vorstelle, der mit seinem Kumpel den Kaffee vertickt und das sehr hartnäckig und erfolgreich tut, bis zu dem Menschen, als der Sie heute unterwegs sind, wo Sie also nicht den Kaffee verticken, sondern die Kultur, wenn man so möchte. Also wiederum aber Menschen begeistern wollen für eine Idee und letztendlich ja nicht einfach nur, hatten wir jetzt auch schon mehrmals, ne, das Thema, dass es eben nicht darum geht, einfach nur Geld dahin zu schmeißen, vielleicht ein großes Event zu inszenieren, als der Held da zu stehen und danach wieder abzuziehen und alles liegt genauso verlassen da wie vorher. Ja, wie würden Sie diesen Bogen schlagen und beschreiben? Also wie würden Sie beschreiben, was so die markanten Punkte in Ihrer Biografie waren auf dem Weg dahin, wenn ich mal so sage?
Naja, ich habe im Grunde dann die Chance ergriffen, nachdem ich dann mit der Schule fertig war, Zivildienst gemacht hatte und habe mich dann für ein Studium entschieden. Und dieses Studium hat wieder im Grunde zwei Sachen zusammengebracht, die ich gerade schon beschrieben habe. Es ging um Wirtschaft, es ging um Kulturwissenschaften, es ging um Sprachen. Mhm. Das war so ein ganz interessanter Studiengang, den gibt es heute gar nicht mehr in Bayern, in Passau. Und da durfte ich mich dann ja weiter mit diesen Fragen auseinandersetzen und bin dann über einen Auslandsaufenthalt in Granada, in Südspanien, auf die Weltausstellung aufmerksam geworden, die in dem Moment in Lissabon war. Das ist jetzt alles weit weg. Mhm. Aber das habe ich mir angeschaut und habe dann gesagt, naja, das interessiert mich, das finde ich irgendwie stark. Und per Zufall war dann zwei Jahre später in Hannover die Weltausstellung in Deutschland. Und dann habe ich dann eine E-Mail hingeschrieben und habe gesagt, ich würde gerne bei Ihnen mitarbeiten.
Dann haben die gesagt, und, ja klar,
ja, nee, so einfach war es nicht. Aber dann habe ich mich nochmal formeller beworben auf ein Praktikum da. Aha. Und dann habe ich da angefangen und habe dann gemerkt, dass dieser Teilbereich, was man Kulturmanagement nennen kann oder Strukturen schaffen, Strukturen bauen für Kultur, dass mich das wahnsinnig interessiert. Und habe dann die erste beruflichen Erfahrungen da gemacht und bin dann Gott sei Dank wieder zurückgegangen ins Studium, habe den Absprung dann wieder geschafft aus der Praxis, habe dann mein Studium zu Ende gemacht und habe dann einfach Leute, die ich kannte, gefragt, was würdet ihr mir raten, was gibt es denn gerade so? Ich würde da gerne in der Richtung weitermachen und habe da aber auch nochmal stark gemacht, dass mich auch noch meine Herkunft interessiert, dieses Osteuropäische. Ja, wie es so ist, es entwickeln sich dann Sachen. Ein Kollege hat mich dann darauf hingewiesen, dass genau eine Stelle jetzt gerade ausgeschrieben ist in einem Kulturprogramm, Kulturförderprogramm der Kulturstiftung des Bundes für die Zusammenarbeit Osteuropa-Deutschland. Mhm. Und da habe ich mich beworben und dann ist es das geworden. Und da bin ich dann im Grunde in diesem Bereich der Kulturförderpraxis reingekommen.
So, von Osteuropa Deutschland diese Verbindungen zu verdichten, könnte man sagen, zu pflegen, hin zu, ich gucke mir an, was auf dem platten und höheren Land in Deutschland passiert. Das ist aber auch nochmal ein kleiner Weg, oder?
Geografisch ja.
Inhaltlich nicht so.
Naja, bei diesen ganzen Programmen, die Osteuropa betrafen, da ging es um Wandel. Also da ging es die Frage, wie kann eigentlich Kultur damit umgehen, wenn drumherum sich viel verändert. Ja. Und das war damals mit der Osteuropa-Erweiterung der EU. Wir haben uns die Ränder angeschaut, also die Länder, die nicht da drin waren in der Osterweiterung. Und da ging es um diese Frage, wie kann eigentlich Kultur damit umgehen? Was kann sie beitragen als Diskussionsbeitrag? Oder wie kann sie Menschen mitnehmen und sowas? Und da würde ich schon sagen, dass die Fragen so ähnlich sind in dem, was ich jetzt gerade mache. Dass es eigentlich um diese grundlegende Frage geht, wie kann Kultur dazu beitragen, dass Wandelprozesse, die ja passieren, dass sie erlebbar werden, dass sie gestaltbar werden für die Menschen, die drinstecken. Und da ist vielleicht so ein roter Faden, obwohl Sie haben recht, Osteuropa und der ländliche Raum in Deutschland, das sind geografisch einfach ganz, ganz unterschiedliche Schwerpunkte.
Naja, aber offensichtlich sind ja die Themen ganz grundsätzlich, wahrscheinlich sind es eben ganz menschliche Themen, ne? Dass sich etwas verändert, strukturell verändert und Menschen irgendwie einen Weg finden müssen, damit umzugehen. Und das ist ja vielleicht in Osteuropa zwar anders im Konkreten, aber als Grundthema trotzdem ähnlich, so habe ich Sie jetzt verstanden.
Ja,
und dann fügt sich das natürlich.
Ja. Also wie gehen wir damit um, dass sich Sachen verändern in meinem Lebensumfeld und natürlich bei mir immer wieder die Frage, wo spielt Kultur dann eine Rolle? Also kann Kultur da irgendwie einen Beitrag leisten, dass es den Menschen damit gut geht, dass sie da quasi Veränderungen gestalten?
Haben Sie irgendwann mal Lust gehabt, selber aktiv zu sein im Sinne von selber kulturell aktiv zu sein, das Theaterstück mit den Leuten zu machen oder das Konzert oder?
Ja, immer wenn ich sehe, wie was nachher daraus wird und welche Energie und im Grunde auch gute Stimmung da ist, wenn Leute zusammen, weiß nicht, so ein Dorfchor gründen, wie gerade gehört bei Bernadette Lahengst oder wenn man merkt, was für eine Kraft da entsteht. Wir haben so Regionen, die wollen mit Dörfern über eine ganze Zeit hinweg, die Lust haben, in der Dorfgemeinschaft Theater spielen. Und da im Grunde jeder, der mitmachen will oder Tanzprojekte oder Gesangsköre und so weiter.
Das zieht sie schon, oder?
Ja, das, also wenn ich das dann miterlebe, ist natürlich wahnsinnig toll. Ich bin dann tatsächlich eher im ja, wie soll man sagen, im Strukturen, in den Strukturen drin, mhm, im Rahmen schaffen. Mhm. Darin bin ich auch gut, aber ich finde das toll und bin jetzt selbst nicht kulturell aktiv oder künstlerisch. Das ist auch nicht mein Talent, mhm, aber das, was daraus entsteht, gerade diese Energie, das zieht mich schon an.
Also Sie sind der Mittler, das kann man vielleicht festhalten an der Stelle, oder?
Versuch Rahmen zu schaffen, ja, dass Sachen möglich werden. Ne?
Ja. Samo Darian ist heute unser Gast hier bei MDR Kultur trifft. Er leitet das Programm Allerland. Und vor Allerland gab es schon ein Projekt, das sich mit Kultur und Land beschäftigt hat. Das war Trafo. Das ist 2015 in Ihr Leben gekommen. Vielleicht erzählen Sie mal, was das war.
Das ist ein Programm, es war ein Programm der Kulturstiftung des Bundes. Damals haben wir uns die Frage gestellt, was können eigentlich Kultureinrichtungen? Also eine Bibliothek, eine Musikschule, ein kleines Theater im ländlichen Raum. Mhm. Das gibt es ja nicht nur in den großen Städten, sondern auch in den Mittelzentren. Wie können Sie, was für einen Beitrag können Sie eigentlich leisten zur Kultur außerhalb der Metropolen, außerhalb der Mittelzentren? Mhm. Und wie müssen Sie sich dafür verändern? Deswegen Trafo, das ist so die Verkürzung von Transformation. Mhm. Und da haben wir uns im Grunde deutschlandweit 12 Regionen angeschaut oder 12 Beispiele von Kultureinrichtungen, die sich damit beschäftigt haben, die gesagt haben, oh, wir wollen doch einen Beitrag dazu leisten zu der Kultur, die außerhalb unserer üblichen quasi Sphäre stattfindet. Und was müssen wir dafür tun? Wie müssen wir das machen?
Also ich stelle mir das jetzt ganz konkret vor. Ich bin die Bibliothekarin oder die Bibliotheksleiterin der Bibliothek in Luckenwalde mit Fläming. Mhm. Und mein Interesse ist jetzt in diesem Projekt, dass ich auch in meine Dörfer drumherum hineinwirken kann, anders als ich es bisher tue. Das war das Thema?
Das war die Fragestellung, genau. Und da gab es Beispiele eines Museums zum Beispiel in Brandenburg. Altranft, das ist so ein In-Situ-Museum, ein Museum, was sich mit regionaler Geschichte auseinandersetzt. Mhm. Und die haben dann angefangen, im Grunde die Menschen der Region einzuladen, dass sie selbst ihre Themen einbringen, dass sie sagen, was interessiert uns denn, was wollen wir hier stärker betrachten in diesem Museum. Und dafür haben sie neue Formate entwickelt. Das war ein Museum, was so reagiert hat. Wir waren an Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein unterwegs. Da waren es 3 Institutionen, tatsächlich eine Bibliothek, ein Bildungshaus, das Nordkolleg und auch das Theater, das Landestheater. Und die sind quasi mit ihrem Wissen, mit ihren Menschen, mit Ressourcen in die Dörfer gegangen und haben da vor Ort dann versucht zu schauen, was sind denn interessante Projekte vor Ort, die längerfristig da stattfinden, wie können wir das unterstützen. Und wie holen wir die Themen dann wieder in unsere Häuser zurück?
Und welche dieser Erfahrungen, die Sie da mit Trafo gemacht haben, konnten Sie jetzt für Allerland gut gebrauchen? Ich meine, auch Allerland läuft bis 2030, hat eine gewisse Langfristigkeit.
Das ist eines, dass wir das Glück hatten, mit Trafo zu sagen, es macht einen Unterschied, wenn man längerfristig fördert, wenn man mehr Zeit hat, wenn es tatsächlich um Veränderungen geht, die man anstoßen möchte. Mhm. Das haben wir dann übertragen auf das neue Programm oder das Programm Allerland. Es gibt aber auch aus anderen Programmen, das habe ich am Anfang gesagt, Erfahrungen, die wir überführt haben in das Programm Allerland. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wo haben Vorgängerprogramme für den ländlichen Raum, der Bundeslandwirtschaft, des Innenministeriums und so weiter, schon Erfahrungen gesammelt.
Also auch immer im Grunde die Frage, welche Akteure muss ich eigentlich zusammenbringen, damit ich dann auch wirksam agieren kann?
Das ist ein zentrales Moment jetzt in Allerland, dass wir gesehen haben, dass einmal dieses bereichsübergreifende Zusammenarbeiten wichtig ist. Dass nicht nur die Kultur sich was überlegt, sondern dass man sich auch mit den Kollegen zusammensetzt aus der Jugendarbeit, aus der Regionalentwicklung. Aber auch, dass so Partnerschaften entstehen zwischen Gemeindevertretern, Landkreisvertretern und der Zivilgesellschaft. Mhm. Und diese Partnerschaften zusammenzubringen, das ist ein zentrales Element von Allerland. Mhm. Das ist nicht einfach. Jeder weiß, dass man im Grunde, ja, wenn man Zusammenarbeit und Partnerschaften anstrebt, dann steckt da Arbeit drin. Dann muss
das
man
ist
sich
das eine,
einigen.
Das andere, was ich gerade gedacht habe, ist, die kann nicht mit dem, der hat die Fehde seit 20 Jahren mit dem. Ja, genau. Und all das muss ich ja irgendwie überwinden und irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Ne?
Genau.
Das ist eine ganz schöne Herausforderung.
Ja. Und das irgendwie gut zu machen.
Ja.
Da auch quasi Kompetenzen vor Ort aufzubauen. Wir haben am Anfang über die Prozessbegleiter geredet. Das ist genauso ein Punkt, wo die Kollegen dann reingehen und gucken, wo muss ich denn moderieren, damit wir einen Schritt vorankommen.
Mhm. Jetzt haben Sie Ihr Büro in Leipzig. Mhm. fahren immer mal wieder raus, machen einen Teil auch digital. Mhm. Und in einem knappen Monat findet dort auch eine Tagung statt in Leipzig. Über die würde ich gerne noch kurz mit Ihnen sprechen. Die heißt nämlich Werkraum Zukunft, aller engagiertes Land. Was findet da statt? Also wer kommt da hin und was kann man dann dort genau erfahren und gestalten?
Mhm. Mit dem Programm aller Land haben wir uns geschworen, eigentlich nichts alleine zu machen, sondern immer in Partnerschaften. Deswegen haben wir hier eine Stiftung angesprochen, die Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement, und machen jetzt gemeinsam diese Veranstaltung, weil diese Stiftung auch ein großes Netzwerkprogramm hat, engagiertes Land. 100 Netzwerke in Deutschland werden gefördert. Wir fördern Netzwerke. Das heißt, wir haben gesehen,
das kann man zusammenbringen.
Das kann man total zusammenbringen. Mhm. Das sollte man auch. Die Leute sollten sich kennenlernen. Und das ist so ein Ziel, diese Veranstaltung, diese Netzwerke oder Leute, die in Netzwerken arbeiten wollen, stärker zusammenbringen. Wir haben aber auch zwei Themen, die ich jetzt gesehen habe auf den Reisen, die wir gesehen haben, dass sie relevant sind. Einmal das Thema, wie kann man eigentlich Formate schaffen, dass Menschen wieder stärker ins Gespräch kommen, dass man gut miteinander reden kann. Mhm. Was braucht es dafür? Mhm. Und das zweite Thema ist die Förderlandschaft, die sich verändert. Das hat mannigfaltige Gründe, aber gerade kommunal verändern sich da gerade die Förderstrukturen. Mhm. Und da ins Gespräch zu kommen zwischen Geförderten und Förderern, das war uns ein Anliegen. Und da bringen wir jetzt ja beide Gruppen mal zusammen, um zu überlegen. Keiner hat die beste Antwort im Moment, sondern alle müssen mal drüber nachschauen, nachdenken. Was können wir denn machen? Was lohnt sich jetzt in Zukunft zu fördern? Sollte man da was verändern?
Das ist also die strukturelle Seite und die Seite der Kommunikation, die Sie angesprochen haben. Ich glaube, das bewegt sehr viele Menschen, dass sie das Gefühl haben, es gäbe immer größere Schwierigkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen, wenn man so unterschiedliche Positionen vertritt, wie man sie manchmal vertritt. Ja, welchen Wunsch, welche Hoffnung haben Sie, wie es gelingen könnte, Menschen anders ins Gespräch zu bringen? Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie vielleicht auch schon gemacht? Mhm. Und wo ist vielleicht auch für Sie eine rote Linie, wo Sie sagen, da geht's dann eben nicht?
In dem Programm Allerland, da setzen wir auf Kultur. Das haben uns auch ganz, ganz viele bestätigt, als wir jetzt unterwegs waren und die Region besucht haben. Nicht nur Leute, die Kultur machen, sondern auch andere Leute, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Landrätinnen, Landräte, die gesagt haben, das Thema ist auf dem Tisch, wir wollen wieder ein besseres Miteinander. Und Kultur hat da gute Möglichkeiten, Gelegenheiten zu schaffen, Räume zu bauen, damit das funktioniert. Das heißt, im Grunde Meinungsunterschiede kann man ja nicht angehen, indem man appelliert, sondern durch konkrete Erfahrungen kann sich da was verändern. Und diese konkreten Erfahrungen schafft Kultur. Oder kann Kultur schaffen. Und deswegen, ja, da steckt die Hoffnung drin. Und da zu schauen, funktionieren die Formen, die wir haben? Oder braucht es da vielleicht auch was Neues? Und dieses Neue auszuprobieren, das ist der Rahmen, den wir mit unserem Programm bieten.
Das sagt Samu Darian. Er ist der Programmleiter von Allerland und war heute zu Gast bei MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Caroline Knappe. In der kommenden Woche ist Jens Neuendorf von Enzberg zu Gast, der Intendant und Operndirektor am Staatstheater Meiningen. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Samu Darian.
Danke Ihnen.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.